Advokaten des Bösen.
Herzlich willkommen zurück zu Advokaten des Bösen, ein True Crime Podcast, in dem Strafverteidiger ihre eigenen wahren Fälle erzählen. Wie immer bin ich dabei, mein Name ist Simone Danisch, ich bin Journalistin, Radiomoderatorin und True Crime Fan und die heutige Akte öffnet mit mir zusammen Burkhard Benneken. Hallo an dich.
Hallo Simone.
Und wir tauchen diesmal in ein Hobby ein, das wir, glaube ich, hier bei uns so noch nicht näher beleuchtet haben, Burkhard. Es geht heute unter anderem um Pferde und ich sag's dir, wie es ist. Ich war früher mal großer Fan von Bibi und Tina als Kind, hab die Zeitschrift Wendy gehabt, aber so wirklich warm geworden bin ich mit diesen Tieren nie. Also Reiten hat mich nie richtig gereizt und irgendwie sind mir Pferde einfach zu groß und zu kräftig, als dass ich ihnen gerne näher kommen mag. Wie ist es denn bei dir? Schon das Glück der Erde auf dem Rücken der Pferde gefunden, wie man so schön sagt?
Also ich glaube, ich war tatsächlich zuletzt mal auf einem Pferd, als ich noch Kind war und dann, mein Vater damals, glaube ich, an so einem Pferdehof ein Pony in Anführungszeichen gemietet hat, um mich dann da mal auszuführen.
Der Klassiker.
Genau. Dann habe ich auch einige Fälle hier in der Kanzlei tatsächlich mal gehört. Da hatte ich nochmal mit Pferden zu tun, die aber eher so im Zivilrecht Bereich in unserer Kanzlei spielen. Wir haben ja nicht nur Strafverteidiger, wir haben auch einige Anwälte, die Zivilsachen bearbeiten und da ist die Reitszene schon sehr regelmäßig vertreten und auch, das darf man so formulieren, bei Anwälten durchaus gern gesehener Gast, denn zumindest bei einigen Pferden geht es ja schon um erhebliche Werte, damit auch um Streitwerte, was für Anwälte ja durchaus auch mal eine Rolle spielen mag im Zivilrecht, weil sich dann nachher auch die Anwaltsgebühren richten und insofern ist die Reitszene ja schon eine, wo sicherlich in der Regel es um zivilrechtliche Streitigkeiten geht.
Okay, und dass es da um viel Geld geht, kann ich mir gut vorstellen, denn Reiten ist ja allgemein ein sehr teures Hobby. Da werden sehr schnell sehr große Summen fällig und das merken wir auch bei unserer heutigen Akte. Es wird ein etwas kurioser Fall, so viel kann ich euch schon vorab sagen, aber da sehen wir auch wieder, Burkhard, das Leben schreibt auch so die kuriosesten Geschichten.
Also ich bin ja wirklich der Auffassung, das, was wir hier als Strafverteidiger, Hans und ich zum Beispiel, jeden Tag erleben dürfen, da kommt in Einzelfällen wirklich kein Regisseur drauf. Das ist teilweise so skurril und komisch, ja. Und die Realität ist wirklich so bunt. Ich würde selbst nicht glauben, wenn ich hier nicht jeden Tag in den Akten diese wirklich teilweise irren Geschichten lesen würde. Und wenn ich dann mit den Mandanten oder Mandantinnen, wie in diesem Fall heute, spreche, dann hört man da teilweise Hintergründe, teils Abgründe, die ich wirklich, ja, wenn ich den Job nicht machen würde, wahrscheinlich für nicht möglich gehalten hätte.
Das werden wir, wie gesagt, auch heute sehen. Unsere Akte spielt in der Pferdeszene und alles beginnt mit einer Anzeige und einer Vorladung zur Polizei. Eingegangen bei deiner späteren Mandantin am 23. Oktober 2018. Es geht um Betrug. Die Anzeige gestellt hat ein norddeutscher Pferdeverband und zwar gegen eine gewisse Mimi Merkoll. Das ist jedenfalls der Name, den wir hier heute verwenden werden. Burkhard, lass uns auf die Fakten schauen. Also was wird Mimi Merkoll in der Anzeige denn vorgeworfen?
Ja, ich habe genau diese Anzeige hier gerade aus der Originalakte vor mir liegen und da schreibt dieser norddeutsche Pferdeverband über einen eingeschalteten Rechtsanwaltskollegen. Ist ja auch so, dass diese Verbände dann in der Regel so ihren, ja in Anführungszeichen, Stammanwalt haben.
Klar.
Und der hat dann meiner späteren Mandantin vorgeworfen, dass sie in einer öffentlichen Auktion am 24. März 2018 ein Pferd ersteigert hat mit einer gewissen Katalognummer zu einem Zuschlagspreis von 16.000 Euro.
Ui.
Nebst Kommissionsgebühren, Steuer und Versicherung belief sich der Abrechnungspreis, so nennt man das scheinbar in der Szene, für das entsprechende Pferd auf einen Betrag von 20.842,87 Euro.
Dafür kaufen andere ein Auto.
Genau. Und dann steht da, leider musste der entsprechende Verband feststellen, dass eine Begleichung der Rechnung nicht erfolgte. Trotz mehrerer Mahnungen erfolgte bis heute keine Zahlungen. Die Beschuldigte legte lediglich einen Kontoauszug vom 9. April 2018 vor, nach welchem an diesem Tag eine Überweisung erfolgt sein sollte. Abschriften der Rechnung, Mahnungen und des Kontoauszuges liegen zu ihrer Information bei, schreibt dieser Anwalt an die Polizei. Tatsächlich war ein entsprechender Zahlungseingang auf Seiten des Anzeigeerstatters jedoch bis heute nicht festzustellen. Der Anzeigenerstatter entschied sich daher dazu, weitere Ermittlungen zu der Beschuldigten aufzunehmen und insbesondere eine Auskunft aus der Schufa einholen zu lassen. Dabei stellte sich heraus, dass eine Person mit dem Namen
Mimi Merkoll.
Genau, ich muss ihn noch üben, Mimi Merkoll, der Schufa nicht bekannt ist. Da auf dem Kontoauszug darüber hinaus der Name Yvonne angegeben war, keimte die Vermutung auf, dass hier unter einem falschen Namen gehandelt worden sein könnte. Vor diesem Hintergrund wurde eine weitere Schufa-Auskunft zu dem Namen Yvonne eingeholt. Diese wies eine Vielzahl von Negativeintragungen auf.
Okay.
Also, meine Mandantin, das war tatsächlich mit tatsächlichem Namen diese Yvonne, hatte schon das ein oder andere wohl jedenfalls nicht pünktlich bezahlt und hatte entsprechende Schufa-Einträge.
Mhm.
Leider ließ die Beschuldigte den Vorgang allerdings nicht auf dem Vorstehenden beruhen. Vielmehr ersteigerte sie nach der Auktion im März 2018 auf einer weiteren Auktion des Verbandes vom 5. Mai 2018 zwei hochpreisige Fohlen. Auf die Katalognummer sowieso erhielt die Beschuldigte bei 7.000 Euro den Zuschlag. Für das Fohlen mit der Katalognummer sowieso erhielt die Beschuldigte den Zuschlag bei einem Betrag von 11.500 Euro. Nach Abrechnung entsprechend der Auktionsbedingungen beliefen sich die Rechnungsbeträge auf eine Summe von 9.033,60 Euro und 14.794,34 Euro.
Wahnsinn.
So. Also, meine spätere Mandantin Yvonne ersteigert nicht nur bei einer Auktion entsprechende Pferde, sondern auch bei einer zweiten und zahlt erstmal nicht. Dann schreibt der Anwalt des Verbandes weiter: Die Beschuldigte ging folglich weitere Verbindlichkeiten von mehr als 20.000 Euro ein, obwohl ihr bewusst war, dass das von ihr in der März-Auktion zu einem Abrechnungspreis in Höhe von ebenfalls 20.000 Euro erworbene Pferd noch nicht bezahlt war. Leider kam es, wie es kommen musste. Auch die Fohlen wurden von der Beschuldigten Yvonne nicht bezahlt, obwohl mehrere Mahnungen erfolgte. Zuletzt gab der Anzeigenerstatter mit außergerichtlichem Schreiben vom 12. Juni 2018 die Gelegenheit, die sich nunmehr auf eine Summe von mehr als 46.000 Euro belaufenden Forderungen bis zum 19. Juni 2018 zu begleichen. Eine Zahlung erfolgte wiederum nicht, sodass sich unser Mandant dazu entschloss, mit ebenfalls in Abschrift beigefügten Schreiben von den jeweiligen Verträgen zurückzutreten, um hier wenigstens die entstandenen Schäden begrenzen zu können. Nach alledem kann unser Mandant nicht ausschließen, dass er von der Beschuldigten im Hinblick auf die Angaben zur Person getäuscht worden ist. Darüber hinaus besteht der Verdacht, dass die Beschuldigte bei Erwerb der zwei Fohlen im Mai 2018 bereits wusste, dass sie die entsprechenden Verbindlichkeiten nicht zahlen kann. Trotzdessen wurden die Gebote abgegeben und danach versucht, Übergabetermine für die ersteigerten Pferde zu vereinbaren. Wir bitten nach alledem um Aufnahme von Ermittlungen gegen die Beschuldigte. Darüber hinaus bitten wir um Mitteilung des Ergebnisses nach Abschluss. Das ist dann die Strafanzeige, dann folgen diese Anlagen. Nur nochmal wichtig zu wissen, man hat also deutlich höhere Kaufpreise noch gehabt, ist dann allerdings seitens des Verbandes von diesen Kaufverträgen zurückgetreten, weil es halt eben nicht bezahlt wurde und sagt halt eben, jetzt möchte man mehr oder weniger den Mindererlös als Schaden sozusagen geltend machen und behauptet, der läge halt eben in der betreffenden Größenordnung, die ja natürlich auch noch erheblich ist, von 20.000, ja, ungefähr 20.000 Euro.
Also, nur um das nochmal zusammenzufassen, deine spätere Mandantin Yvonne, nennen wir sie in dieser Akte, hat sich offensichtlich als Mimi Merkoll ausgegeben bei diesen Auktionen und dort mehrere Pferde ersteigert. Das Geld ist aber nie dort angekommen, wo es hin sollte. Und an der wahren Existenz dieser Mimi Merkoll gibt es aus Sicht dieses Pferdeverbandes inzwischen eben berechtigte Zweifel. Wie hat die Polizei denn in dieser Sache zunächst ermittelt, Burkhard? Also beziehungsweise, wie sucht man jemanden, den es augenscheinlich gar nicht gibt?
Jetzt war es ja so, dass man nicht nur den Namen Mimi Merkoll hatte, der übrigens, ja, das kann ich gleich nochmal zum Hintergrund sagen, ein Künstlername meiner Mandantin war, unter dem sie tatsächlich in der Reiterszene permanent aufgetreten ist, und zwar seit Jahren, auch bei anderen Pferdekäufen, die wohlgemerkt bezahlt worden sind.
Interessant.
Sie hatte zudem eine Internetseite eingerichtet, die auch mit dem Pferdesport zu tun hat, wo sie auch entsprechende Informationen weitergibt, ein Lichtbild von ihr ist. Auch da nennt sie sich nicht Yvonne, sondern Mimi Merkoll. Und sie ist tatsächlich unter diesem Namen, also in der Szene, jahrelang aufgetreten. Das hatte sie mir dann auch gleich vorab mitgeteilt. Die Polizei hatte natürlich schon den Hinweis des Anwaltes des Pferdeverbandes, dass möglicherweise eine gewisse Yvonne der wahre Urheber dieses behaupteten Schadens ist. Und deshalb hat man dann natürlich auch entsprechende Ermittlungen in diese Richtung seitens der Polizei angestellt. Ja, und dann gibt es zum Beispiel ein Ermittlungsvermerk, Recherche, ein Datenabgleich mit den Daten, die beim Einwohnermeldeamt hinterlegt sind, bezüglich der Beschuldigten, verlief negativ. Die Beschuldigte ist weder unter dem Namen Mimi Merkoll noch unter dem Namen Yvonne XY in dem polizeilichen System registriert. Eine Anschriftenüberprüfung ergab, dass die Beschuldigte mit dem Namen Mimi Mercoll wohnhaft ist und der Name Yvonne allerdings nicht verzeichnet ist. Mhm. Man hatte also umfangreiche Recherchen angestellt, wenn ich mal hier so ein bisschen durch die Akte währenddessen blätter, hat das Ganze Monate gedauert. Und genau, zwischenzeitlich hat dann der Anwalt des Verbandes der Polizei bzw. der Staatsanwaltschaft mitgeteilt, dass die Pferde jetzt zwischenzeitlich veräußert werden konnten und die Kaufpreise halt eben das, was ich eben schon sagte, nicht mehr realisiert werden konnten.
Genau.
Und man hat jetzt den Schaden mit 26.24 € angegeben, also etwas über 26.000 €, weil halt eben die ursprünglichen Kaufpreise nicht mehr zu erzielen waren,
ja.
So jedenfalls der Verband. Und das ist halt eben dann für die Staatsanwaltschaft zunächst einmal der maßgebliche Betrag gewesen, also auch schon kein Pappenstiel,
ja,
sondern schon eine deutliche Summe, ein angeblicher Betrug über 26.000 €. Und wie gesagt, Hauptaufhänger war natürlich die Nichtzahlung, sonst hätte man natürlich nie über Betrug gesprochen.
Klar.
Und dann gab es natürlich dieses Indiz, da wurde ein Name verwendet, der ganz offensichtlich nicht existent ist, Mimi Mercoll, der steht auch auf dem Kaufvertrag und damit war natürlich auch möglicherweise der Verdacht einer Urkundenfälschung im Raum.
Mhm. Und Polizei und Staatsanwaltschaft versuchen also herauszufinden, wer denn jetzt Mimi Mercoll ist und was Yvonne mit dem Ganzen zu tun hat. Auch ihre Identität ist für die Ermittelnden nicht richtig klar, wie wir gemerkt haben. Ein wenig weiter aufgeklärt wird alles aber, als Yvonne sich an dich, Burkhard, als ihren Verteidiger wendet. Du übernimmst das Mandat für sie und klärst zumindest genauer über Yvonnes Identität auf. Also vielleicht löst du für uns jetzt auch mal genauer auf. Wer ist Yvonne eigentlich? Was kannst du uns über sie erzählen und wie dürfen wir sie uns auch vorstellen?
Genau, also es ist so, das darf ich vielleicht noch sagen, zu der Ermittlung der Polizei, man natürlich recherchiert hat und auch tatsächlich in Hamburg eine Adresse dann gefunden hat, wo an einer Klingel auch tatsächlich Mimi Mercoll stand.
Mhm. Also der Künstlername,
Künstlername, richtige. Genau. Und dann hat man tatsächlich an diese Adresse dann über den Pförtner, das war so eine relativ edle Wohnanlage, was auch nicht unwichtig ist für das weitere Verfahren mit hohen Mieten von mehreren 1.000 €, auch für die Wohnung, die meine Mandantin bewohnt hat. Mhm. Und da hat man den Brief eingeworfen seitens der Polizei und den hat meine Mandantin mir dann weitergereicht, hatte dann auch bei mir zunächst die Vollmacht mit Mimi Mercoll unterschrieben. Ich kannte die Mandantin allerdings schon aufgrund einer vorgelagerten Angelegenheit, wo ich sie schon mal verteidigt hatte und wusste, dass sie nicht Mimi Mercoll heißt, sondern Yvonne. Und ich habe ihr dann auch gesagt, ich melde mich hier nicht für eine Mandantin Mimi Mercoll. Ja, ich mache hier nicht den in Anführungszeichen Schwindel mit, sondern wir müssen das an der Stelle aufklären. Wir müssen ganz klar Farbe bekennen, dass unter einem Künstlernamen gehandelt wurde und dass der tatsächliche Name Yvonne ist. Und genauso habe ich mich dann auch an die entsprechend norddeutsche Staatsanwaltschaft gewandt, die Verteidigung angezeigt, die Akte kommen lassen. Und ja, man muss dann sagen, bevor wir uns eigentlich groß zu dem Sachverhalt geäußert haben, gab es dann auch schon die Anklageschrift.
Mhm. Ja, und wer ist denn jetzt genau Yvonne? Was erzählst du uns denn jetzt vielleicht mal so ein bisschen über sie, damit wir uns auch ein Bild von ihr machen
können?
Genau,
also Yvonne ist schon, wir haben hier wirklich eine ganz bunte Klientel und sie ist eine Dame, ja so Mitte 30, die sehr, sehr viel Sport macht, sehr schlank ist, ziemlich groß ist, 1,78 Meter. Und die auch zahlreiche Beauty-Operationen über sich hat ergehen lassen in verschiedensten Bereichen. Dadurch auch, das kann ich wirklich so sagen, das habe ich auch unter anderem in einer vorangegangenen Verhandlung mal bei einem Richter festgestellt, tatsächlich viele männliche Beobachter hat, um es mal so zu sagen. Ich will nicht von Fans sprechen, aber
sie fällt auf, auf jeden Fall.
Sie fällt auf und zieht zumindest einen gewissen Teil von Männern mit ihrer auffallenden Optik an. Das muss man schon sagen. Unter anderem auch, wie gesagt, diesen Richter, das hatte ich in der vorangegangenen Verhandlung, die in Hamburg mal spielte, sehr, sehr deutlich gemerkt, wo wir dann auch ein wirklich hervorragendes Angebot bekommen haben, wo ich mir schon dachte, das ist also sehr, sehr wohlwollend. Mir gegenüber hat Yvonne auch keinen Hehl daraus gemacht, dass sie seit Jahren schon den ein oder anderen Sugar Daddy hat. Sugar Daddy gibt sicherlich verschiedene Modelle, kein klassisches. Bei ihr sah das so aus, dass sie tatsächlich dann mit dem einen oder anderen Mann, der in der Regel auch verheiratet und etwas älter ist, sexuell verkehrt hat und dafür dann, das muss ich schon sagen, sehr, sehr deutliche Geldbeträge und Geschenke bekommen hat. Mhm. Es ist dann so, dass sie auffallend teuer einmal gekleidet waren. Handtaschen für 20.000 Euro aufwärts waren da keine Seltenheit. Ebenso wie sehr, sehr teure Klamotten. Bei dem Gerichtstermin, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, fuhr sie damit zum 150.000 Euro teuren Wagen vor. Mhm. Also da gibt es den einen oder anderen sicherlich sehr spendablen Herrn, gerade wohl in der Hamburger Ecke.
Deswegen auch das Interesse für Pferde für 20.000 Euro.
Man muss natürlich auch wissen dann, wo man hingeht. Mhm. Ne? Ich weiß jetzt nicht, ob sie die dann unbedingt bei den Reitturnieren kennengelernt hat, aber ich weiß, dass sie auch mit einem bekannten Reiter mal ein entsprechendes Verhältnis hatte, als dieser wohlgemerkt natürlich auch Single war. Und wie gesagt, sie hat da schon die eine oder andere Bekanntschaft gemacht, hätte auch im Prinzip, wenn man ehrlich ist, hier nur ihre sehr teuren Taschen vielleicht mal ins Pfandhaus bringen müssen oder so. Und dann hätte sie die 26.000 Euro sowieso, aber auch den ursprünglichen Kaufpreis eigentlich locker bezahlen können.
Werden wir dem Ganzen jetzt mal mehr auf den Grund gehen, warum sie das nicht getan hat. Burkhard, lass uns aber erstmal in das Juristische reingehen. Ja. Die Anzeige gegen Mimi Mercoll bezieht sich ja auf den Straftatbestand Betrug und auch der Begriff Urkundenfälschung steht im Raum. Was steckt genauer hinter diesen beiden Begriffen für euch Juristen?
Das möchten wir jetzt mal kurz darstellen. Also Betrug bedeutet ja im Prinzip, um es mal runterzubrechen, du täuscht jemanden über deine Zahlungsfähigkeit und oder deine Zahlungswilligkeit. Du sagst also, ich möchte das und das kaufen, ich bin bereit, das und das zu zahlen und entweder ist vollkommen klar, du hast die Kohle von Anfang an nicht, dann kann es schon Betrug sein oder du hast auch gar nicht vor zu zahlen, dann liegt in der Regel ein Betrug vor. Standard ist eigentlich so, wenn du schon mal eine entsprechende eidesstattliche Versicherung abgegeben hast und dann einen teuren Gegenstand irgendwo erwirbst, wie jetzt hier zum Beispiel ein Pferd, dann spricht natürlich schon sehr, sehr viel dafür als Indiz, dass dir klar sein musste, das kannst du niemals bezahlen, du bist zahlungsunfähig. Bei der Urkundenfälschung ist es so, dass da im Prinzip ja eine andere Erklärung untergeschoben wird einer fremden Person sozusagen. Mhm. Ja, da gibt es dann halt eben so ein paar Besonderheiten, die viele nicht kennen. Zum Beispiel ist es keine Urkundenfälschung, wenn ich zum Beispiel dich frage, Simone, kann ich in deinem Namen unterschreiben? Und dann sagst du ja, gar keine Bedenken und dann ist es jetzt keine höchstpersönliche Erklärung wie ein Testament beispielsweise, sondern ein stinknormaler Kaufvertrag, dann kann ich auch ohne den Zusatz IA im Auftrag, sondern ganz normal mit deinem Namen unterschreiben.
Okay.
Schreib dann Simone Danisch, ne, Käuferin, zack, und unterschreibe. Und das ist keine Urkundenfälschung. Das ist nur eine schriftliche Lüge sozusagen. Ja, aber es ist zulässig, weil ich deine Genehmigung habe und damit keine Urkundenfälschung.
Okay,
ja? Wer das Ganze körperlich hergestellt hat, ist nicht entscheidend, sondern ich muss sozusagen über die Urheberschaft und über die Identität täuschen, dann ist es eine Urkundenfälschung. Und wenn die Person damit einverstanden ist, dass in ihrem Namen gegengezeichnet wird, dann ist es keine Urkundenfälschung. Okay. Und man muss, wie gesagt, den Zusatz IA noch nicht mal bringen, das wissen viele nicht.
Nee, das wusste ich bis jetzt auch nicht und da bin ich mir auch ganz sicher, dass das viele von euch da draußen auch nicht wussten, bevor wir diese Akte geöffnet haben. So, und jetzt kommen wir zurück zu dieser Akte. So verquer die gesamte Situation erscheint, bei der Staatsanwaltschaft können du und Yvonne zumindest einen ersten Teilerfolg verbuchen, denn die Staatsanwaltschaft lässt den klagenden Pferdeverband wissen, die Nummer mit den Fohlen, die wird nicht weiter verfolgt. Die Staatsanwaltschaft sieht hier keine Straftat. Burkhard, erklär uns mal warum.
Also es ist so, dass man, das ist jetzt juristisch sehr, sehr kompliziert, man gesagt hat, dass am Ende es sich nicht um einen unmittelbaren Vermögensschaden handelt. Mhm. Es steht wortwörtlich in diesem Einstellungsbescheid, die Beschuldigte hat weder in Gestalt des niedrigeren Kaufpreis durch die spätere Weiterveräußerung noch durch die Kosten für Pflege und Beritt der Tiere einen sogenannten, ganz kompliziert, stoffgleichen Vermögensvorteil erstrebt. Juristisch total kompliziert. Ja, also man sagt, Fohlen, da sehen wir keinen Betrug, sondern nur bei der ursprünglich ersten Aktion und man hat das Verfahren teilweise eingestellt, was tatsächlich für Yvonne dann schon mal ein erster großer Erfolg war. Trotzdem hat man zum Strafrichter bei diesem norddeutschen Gericht eine Anklage gemacht.
Genau, das war Ende März 2019.
Da steht dann, der Vorwurf ist, dass durch zwei Straftaten zur Täuschung im Rechtsverkehr eine unechte Urkunde hergestellt und gebraucht wurde und in der Absicht, sich einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, versucht wurde, das Vermögen eines anderen dadurch zu beschädigen, dass sie durch Vorspiegelung falscher Tatsachen einen Irrtum zu erregen versuchte. Also man hat angenommen, eine Urkundenfälschung, da kommen wir gleich nochmal drauf, mhm. und einen versuchten Betrug. Und dann ist der Vorwurf, am 24.03.18 ersteigerte die Angeklagte im Rahmen einer öffentlichen Auktion das Pferd zu einem Zuschlagspreis von 16.000 Euro, einschließlich Kommissionsgebühren, Steuer und Versicherung belief sich der Abrechnungspreis auf insgesamt 20.842,87 Euro. Da die Angeklagte wusste, diesen Preis nicht zahlen zu können, unterschrieb sie den Kaufschein für das Pferd mit einer unleserlichen Signatur, die aber unter Berücksichtigung des von ihr angegebenen Namens Mimi Mercoll bedeuten sollte. Auf diese Weise wollte sie zivilrechtliche Auseinandersetzungen mit dem Verband vereiteln oder zumindest erschweren. Und der zweite ist der versuchte Betrug. Und der zweite Vorwurf ist der, in der ersten Aprilhälfte übersandte sie dem Verband einen Kontoauszug, das hatten wir eben angesprochen, aus dem sich vermeintlich die Zahlung des Gesamtpreises von 20.842,87 Euro ergab, obwohl eine Zahlung tatsächlich gar nicht erfolgt war, um den Verband auf diese Weise zu Unrecht zur Übergabe des Pferdes an sich zu veranlassen. Wir haben einmal Vorwurf 1, dieses unleserliche Unterschreiben, darin soll halt eben eine entsprechende Urkundenfälschung liegen, und wir haben den Vorwurf 2, Übersenden des Kontoauszuges, weil sie dadurch versucht haben soll, angeblich die Herausgabe des Pferdes sozusagen zu bewirken, weil es nicht geklappt hat, weil sie die dann nicht bekommen hat, nimmt man am Ende keinen vollendeten, sondern nur einen versuchten Betrug an.
Und diesem Verfahren musstet ihr euch also stellen. Es wird für den 19. September 2019 angesetzt. Jetzt versetzen wir uns mal in den Anwalt dieses Pferdeverbandes, der gegen Yvonne klagt. Der muss ja das Gefühl haben, dass trotz allem ihm Yvonne immer so ein wenig durch die Finger flutscht. Ne? Erstmal dieses Pseudonym, Mimi Mercoll, die undurchsichtige und schwierige Ermittlung zu ihrer Identität, dann die Sache mit der Einstellung des Verfahrens zu den beiden Fohlen. Das wird dem Anwalt ganz sicher gar nicht gefallen haben, Burkhard, oder?
Ja, den Eindruck hatte ich tatsächlich auch. Er ist da auch bei dem Gerichtsverfahren, sage ich mir jetzt mal, sehr forsch aufgetreten. Allerdings auch da, Simone, mein Eindruck, ich kann mich täuschen, allerdings war das auch der Eindruck einer Referendarin, die ich dabei hatte, war dieser Anwalt während der durchaus zweistündigen Verhandlung kaum mit der Akte oder dem Verhandlungsinhalt näher beschäftigt, sondern er starrte die ganze Zeit auf meine Mandantin. Also ich glaube, insgeheim, auch wenn er sich sicherlich als Anwalt über meine Mandantin sehr geärgert hat, weil er da halt eben gar nicht so richtig dran kam, war auch er ein meines Erachtens heimlicher Fan von meiner Mandantin, jedenfalls in optischer Hinsicht. So wirkte jedenfalls sein Verhalten im Gerichtssaal. Also es war schon auffällig.
Wahrscheinlich war er am Ende fasziniert von dem Namen, von der Identität und dann von der Person, die vor ihm saß. So oder so, am 19. September 2019 findet ihr euch alle eben in diesem Amtsgericht Pferden an der Aller ein. Du, der Anwalt des Pferdeverbandes, und auch Yvonne, dass es auch wirklich Yvonne ist, die da vor ihm sitzt. Dahingehend wollte sich der zuständige Richter aber dann auch nochmal versichern. Ne?
Habe ich, glaube ich, ehrlich gesagt noch nie erlebt, sondern ist die einzige Verhandlung jetzt in rund 20 Jahren Strafverteidigung, wo eine Mandantin oder auch ein Mandant nach vorne gebeten wurde zu Beginn der Verhandlung. Zeigen Sie mir bitte mal Ihren Personalausweis.
Verrückt.
Ich kann es verstehen bei der Aktenlage, ja, weil auch der Richter wollte da auf Nummer sicher gehen. Nicht, dass da auf einmal Mimi Mercoll vor ihm sitzt oder sonst wer, sondern.
Oder jemand ganz anderes.
Ganz anderes, genau. Und ja, und dann legte halt eben meine Mandantin Yvonne ihren Personalausweis auf die Richterbank und der Richter schaute auch ganz genau hin, verglich das Foto über mehrere gefühlte.
Bisschen wie an der Diskotür.
Genau so. Und es steht auch ganz fett gedruckt, tatsächlich habe ich auch so noch nie gesehen, im Protokoll des Amtsgerichts auf Seite 1. Es wurde festgestellt, dass anwesend waren die Angeklagte Yvonne, und dann steht hier fett gedruckt, ausgewiesen durch Personalausweis.
Okay, das ist also nicht die Regel. Okay.
Genau.
Du, Burkhard, hast dann vor Gericht eine Erklärung von Yvonne verlesen. Was war denn der Inhalt dieser Erklärung, beziehungsweise wie wolltet ihr diesen ganzen Sachverhalt denn am Ende aus eurer Sicht erklären?
Ich kann mal, weil ich das Protokoll hier aus der Gerichtsverhandlung gerade vor mir liegen habe, steht hier zunächst, die Angeklagte erklärte, ich bin zur Äußerung bereit, die Äußerung übernimmt mein Anwalt. Und dann steht da, der Verteidiger erklärte, meine Mandantin hat sich in der Vergangenheit schon öfter als Mimi Mercoll ausgegeben. Sie hat bereits 2017 ein Pferd unter diesem Namen Mimi Mercoll erworben und bezahlt. tatsächlich, Simone, haben wir dann einen entsprechenden Kaufvertrag auf den Tisch gelegt und auch den Nachweis der Zahlung. Das war so der erste Moment, wo schon so ein bisschen ja sich etwas veränderte, was wohl, glaube ich, auch nicht erwartet worden war. Es ist falsch, dass sie den Kaufpreis in dieser Sache nicht zahlen wollte. Die Pferde werden erst übergeben, wenn der Kaufpreis gezahlt ist. Das wusste meine Mandantin natürlich auch als Kennerin der Reitszene. Ich habe dann gesprochen von Partner, um jetzt nicht den Begriff Sugar Daddy so sehr ins Spiel zu bringen. Das kommt beim Richter, glaube ich, nicht so gut an. Ihr Partner machte Schwierigkeiten mit der Zahlung von 50.000 Euro, die er allerdings vor dem Kauf schon des ersten Pferdes meiner Mandantin zugesagt hatte. Und sie räumt ein, dass sie dem Verband den Kontoauszug übersandt hat. Ihr Name stand da drauf. Sie bot an, dass ein Pferd pfandweise zur Verfügung zu stellen. Die Zahlung von dem Partner XY zogen sich allerdings weiterhin und erfolgten zunächst nicht. Und irgendwann kam dann die Mitteilung seitens des heute auch anwesenden Anwaltes des Verbandes, dass die Pferde anders verkauft wurden und nunmehr Schadensersatz geltend gemacht wird. Dann habe ich noch mitgeteilt, dass 20.842,87 Euro von meiner Mandantin gezahlt wurden. Die Zahlung des Partners ist halt eben leider verspätet gekommen und die Überweisung ist von der Bank nicht unmittelbar ausgeführt worden. Die zugesagten 50.000 Euro hat der Partner erst überwiesen, als das Pferd schon anderweitig verkauft war. Außerdem habe ich noch erklärt, dass meine Mandantin eine eigene Homepage, das hatten wir anfangs angesprochen, betreibt und dort unter dem Namen Mimi Mercoll auftritt. Auch das Klingelschild wurde von der Polizei unter diesem Namen so vorgefunden. Also keinesfalls ist es so, das habe ich dem Gericht damit deutlich machen wollen, dass sie sich da hinter irgendetwas versteckt hat, um jemanden zu täuschen oder hinters Licht zu führen, sondern das ist ihr Künstlername, in dem sie unter der Szene aufgetreten ist. Und tatsächlich, das kann ich jetzt mal hier auch sagen, ist es so, dass die Mandantin mit ihrem wahren Namen ein erhebliches Problem hat, weil sie nach ihrer Mitteilung als Kind missbraucht wurde und deshalb ein ganz großes Problem hat, den Namen ihres Erzeugers zu benennen, weil er ihr halt eben Schlimmes angetan hat nach ihrer Mitteilung als Kind. Und dann hat sie gesagt, ich möchte davon weg, ich kann mich mit dem Namen nicht identifizieren. Ja, ich habe in dem Rahmen natürlich auch gesagt, es gibt ja das entsprechende Gesetz zur Änderung des Namens, das übrigens immer weiter erweitert wurde. Und wenn du da einen triftigen Grund hast, dann kriegst du auch bei der zuständigen Stadt in der Regel bei solchen Gründen wie hier sexuellen Missbrauch in der Kindheit relativ schnell eine Namensänderung durch, was die Mandantin auch übrigens nach der Verhandlung dann angegangen ist mit einem psychologischen Attest. Und genau, nur halt eben, da war es noch nicht so weit und das habe ich dem Gericht auch klar gemacht, deshalb ist sie unter diesem Pseudonym aufgetreten. Und ja, dann hat die Mandantin selbst auch noch erklärt, dass sie diesen Namen schon seit ihrem 18. Lebensjahr benutzt, hat nochmal den Hintergrund auch dem Richter klar gemacht. Sie sagt auch wortwörtlich, so steht es auch im Protokoll, für mich ist das mein richtiger Name. Dann haben wir noch den Kontoauszug entsprechend vorgelegt, wo dann mittlerweile, allerdings, das hat es natürlich wirklich monatelang gedauert, der Sugar Daddy dann tatsächlich 50.000 Euro überwiesen hatte. Wir haben dann noch im Gerichtssaal diese Internetseite aufgerufen. Das hatte den Vorsitzenden auch sehr überzeugt, dass da tatsächlich unter dem Künstlernamen Mimi Mercoll von ihr agiert wurde. Das war ersichtlich ihre Seite. Wir haben dann noch, und das war, glaube ich, mit ein ganz, ganz entscheidender Punkt, ein Schreiben des, in Anführungszeichen, Sugar Daddies hervorgezaubert im Gerichtstermin, in dem halt eben Folgendes ausgeführt war. Auch das ist dann natürlich zur Akte gereicht worden. Da steht oben drüber Bestätigung. Hiermit erkläre ich, dass ich Yvonne, genannt Mimi Mercoll, im März 2018 einen Betrag in Höhe von 50.000 Euro schenkungsweise zugesagt habe. Aufgrund betriebswirtschaftlicher Engpässe konnte ich den Betrag aber nicht zeitnah Yvonne zur Verfügung stellen, sondern erst mit einer erheblichen Verzögerung. Ich habe ihn dann schlussendlich auf das Konto von Yvonne überwiesen. Zugleich erkläre ich, dass ich im Hinblick auf die möglicherweise hierdurch eingetretenen Missstände ausdrücklich bereit bin, Yvonne bis Ende Oktober 2019 weitere 25.000 Euro schenkungsweise zur Verfügung zu stellen, um etwaig eingetretene Schäden zu kompensieren. Und dann folgte die Unterschrift dieser Person und wir haben das Ganze dann vorgelegt und die einzige Sorge, das darf ich heute auch sagen, war halt eben, dass man den Herrn eventuell als Zeugen dann vorlädt. Wir hatten jetzt ja nur diese schriftliche Bestätigung, nicht etwa, weil da etwas Falsches versichert worden war. Ich bin davon überzeugt, dass das genauso richtig ist, aber der Herr ist verheiratet und meine Mandantin...
Das hätte er erklären müssen, warum er vor Gericht erscheinen soll.
Hat dann so ein bisschen gefürchtet, um vielleicht die ein oder andere weitere Schenkung für das ein oder andere weitere Pferd oder sonstiges und sagte dann, Mensch, Herr Verteidiger, wird er denn dann vorgeladen? Ich habe gesagt, also natürlich kann das gut sein, dass ein Richter dann sagt, da möchte ich den Herrn auch mal hier persönlich hören.
Klar.
Wir haben da auch ein bisschen in Anführungszeichen gezittert, aber auch das gehört ja zum Strafverteidigeralltag dazu, dass man auch ein bisschen pokert. Schlussendlich hat dem vorsitzenden Richter aber tatsächlich diese Erklärung schriftlicher Art ausgereicht.
Jetzt muss man aber trotzdem zugeben, diese ganze Situation, die du jetzt geschildert hast, die erscheint schon kurios bzw. minimal ausgedrückt ungewöhnlich. Auch zunächst auf den Richter Burkhardt. Du hast mir gesagt, dass du den Eindruck hattest, dass der euch am Anfang ganz und gar nicht wohlgesonnen war.
Also es war kurz davor und ich mache das nur im absoluten Ausnahmefall, dass ich einen Antrag wegen Besorgnis der Befangenheit stelle. Mhm. Wir sind da anfangs sehr, sehr stark aneinander geraten, der Vorsitzende und ich, weil er den Eindruck hatte, das war jedenfalls mein Gefühl, dass ich da etwas konstruiert hätte für meine Mandantin, um sie lebensfremd aus dem Betrugstatbestand rauszuholen.
Mhm. Weil diese Geschichte eben so kurios ist
genau,
am Ende des
Tages. Und er hat am Anfang wirklich auch sehr, sehr harsch reagiert. Ja, es war halt eben so, dass ich versucht habe, relativ sachlich zu bleiben, aber ich bin dann in der Tat, als er mich dann da wirklich schon sehr, sehr direkt anging, habe ich gesagt, also müssten wir jetzt gleich dann auch mal kurz unterbrechen, um dann unter Umständen einen unverzüglichen Antrag vorzubereiten, damit meint man dann Befangenheitsgesuch. Als ich das gesagt hatte, wurde er auch tatsächlich etwas zurückhaltender, muss ich sagen. Trotzdem war es zu dem Zeitpunkt so, wir hatten dann, glaube ich, auch kurz unterbrochen, ich hatte mit meiner Mandantin gesprochen, hat gesagt, bei diesem Richter sind wir hiermit im Prinzip schon mehr oder weniger erledigt. Der hat sich schon so weit aus dem Fenster gelehnt gegen uns nach 10 Minuten Verhandlung, nach dem Motto, was wir überhaupt hier wollten. Alles andere als ein Geständnis wäre ja lebensfremd. So hat er es jedenfalls rübergebracht, dass ich ihr gesagt habe, wir müssen uns hier sicherlich auf eine Berufungsinstanz einstellen. Mhm. Und das habe ich ihr auch gesagt, wenn dieser Richter jetzt gleich hier diese entsprechende Erklärung mit der Bestätigung des Sugar Daddy sieht, dann wird er höchstwahrscheinlich den als Zeugen laden. Und das wollte ja auf gar keinen Fall die Mandantin, die natürlich fürchtete, dass da alles auffliegt bei
das haben wir ja
ihrem,
gehört.
In Anführungszeichen, Partner.
2 Stunden wurde insgesamt verhandelt, mit einem für viele wahrscheinlich überraschenden Ausgang.
In der Tat, also ich war mir auch bis zum Schluss nicht sicher, vor allen Dingen nach diesen anfänglichen deutlichen Worten des Richters. Die Staatsanwaltschaft ist relativ cool geblieben, muss man sagen. Sie hat 110 Tagessätze à 70 Euro Geldstrafe beantragt. Im Protokoll steht dann, der Verteidiger Burkhardt Bendenken beantragte Freispruch und, das kann man auch noch sagen, den Adhäsionsantrag zurückzuweisen. Denn der Anwalt des Verbandes, der hatte hier keine sogenannte Nebenklage gemacht, sondern er war halt eben im Prinzip als Adhäsionskläger da.
Noch nie gehört das Wort.
Ein ganz schwieriges Wort. Damit meint man, wenn man in einem Strafverfahren zivilrechtliche Ansprüche geltend macht. In der Regel sind das Schmerzensgeldansprüche. Mhm. Es können aber auch wie hier Schadensersatzansprüche wegen entgangenen Gewinns sein etc. Okay. Dann kann man das auch im Strafverfahren machen. Und er hatte den entsprechenden Antrag gestellt, dass diese knapp 26.000 Euro an den Verband zu zahlen sind. Und deshalb habe ich natürlich beantragt, diesen Antrag auch zurückzuweisen. Und der Anwalt des Verbandes hatte den Antrag gestellt, dass seinem Antrag entsprochen wird. Ja, und dann zog sich der Richter zur Beratung zurück. Und mein Gefühl ging eher in Richtung Verurteilung nach den Anfangsworten. Es war allerdings tatsächlich so, dass es im Rahmen dieser ja knapp 2-stündigen Verhandlung doch etwas kippte, muss man sagen. Entscheidend war wohl meines Erachtens auch, dass tatsächlich diese Internetseite aufgerufen wurde. Und der Richter sagte, ah ja, da habe ich nach Aktenstudium gedacht, da bindet uns jemand einen Bären auf. Ganz klares Indiz für einen Betrug, ne, wenn man da unter fremden Namen agiert, den es so in der Form gar nicht gibt. Und dann habe ich aber festgestellt, tatsächlich tritt die Angeklagte seit längerem im Internet, in der Szene unter dem Namen auf. Also die wollte da gar nichts verschleiern. Und dann wurde das Urteil im Namen des Volkes verkündet. Die Angeklagte wird freigesprochen. Von einer Entscheidung über den Adhäsionsantrag wird abgesehen. Die Kosten des Verfahrens und die notwendigen Auslagen der Angeklagten trägt die Landeskasse. Und die dem Adhäsionskläger entstandenen besonderen Kosten und notwendigen Auslagen trägt der Adhäsionskläger selbst.
Auch noch.
Also da wird der Pferdeverband sich nicht so sehr gefreut haben, als der Kollege, der meine Mandantin fast 2 Stunden so anstarrte, nach Wahrnehmung jedenfalls meiner Referendarin, dann mit dem Ergebnis nach Hause gekommen ist. Und das haben wir dann tatsächlich auch, Simone, auf dem Gerichtsflur schon gemerkt. Mhm. Da hat er mich dann nämlich nach diesem Freispruch ganz schön angepammt, so nach dem Motto, wann kommt denn jetzt endlich die Kohle und so weiter. Ich habe dann natürlich auch ein bisschen, ja, so nach dem Motto, wie man in den Wald hineinruft, so schallt es heraus, und habe dann gesagt, weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob sie überhaupt einen einzigen Euro von meiner Mandantin bekommen werden. Das wollen wir nochmal schauen, aber das war jetzt mehr so ein bisschen, ne, weil er mich so angepumpt hatte. Der wurde dann richtig laut tatsächlich auf dem Flur. Ich bin ihm dann auch aus dem Weg gegangen. War eigentlich ein sympathischer Kollege, muss ich sagen, bis zu dem Zeitpunkt. Ich glaube aber, dass er sich da schon sehr, sehr geärgert hat. Es ist natürlich auch so, dass viele, ich will dem Kollegen das jetzt nicht unterstellen, sich natürlich dann auch, sage ich jetzt mal, als zum Beispiel Anwalt eines Pferdeverbandes stark sagen. Mhm. Und wir hatten es eingangs gesagt, es gibt da oft hohe Streitwerte. Anwälte verdienen dadurch den einen oder anderen Euro. Je höher der Streitwert im Zivilrecht, desto mehr bekommst du an Gebühren. Mhm. Und wenn du dann vielleicht deinem Hauptauftraggeber, dem großen Pferdeverband, dann bei so einer scheinbar klaren Sache eine absolute Niederlage präsentieren muss und dann auch noch sagst, ja, die möglicherweise mehreren tausend Euro Gebühren, die meine Tätigkeit gekostet hat, die müsst ihr jetzt auch noch selbst tragen, und die Angeklagte ist freigesprochen worden, ist vollkommen nach hinten losgegangen, dann mag das natürlich nicht unbedingt geschäftsförderlich sein. Mhm. Und deshalb war der Kollege meines Erachtens so ein bisschen erhitzt, aufgeregt, weil er, glaube ich, mit diesem Ergebnis nicht gerechnet hatte.
Aber am Ende geht das Ganze ja auch nur, wenn diese Geschichte der Finanzierungszusage auch schlüssig ist, ne, die ihr da präsentiert habt. Weil sonst könnte ja theoretisch jeder behaupten, dass es einen Schwippschwager sonst wo gibt, der mit mehreren tausenden Euro um die Ecke gekommen ist und mir die versprochen hat.
Genau, man muss eins sagen, jetzt allein die Bestätigung hätte, glaube ich, auch nicht ausgereicht, sondern wir haben tatsächlich ja auch den Kontoauszug vorgelegt, wo Yvonne nachweislich 50.000 Euro später bekommen hat von diesem Sugar Daddy.
Wahrscheinlich auch nicht zum ersten Mal.
Auch nicht zum ersten Mal, wir haben andere Kontoauszüge vorgelegt. Ich hatte eben den Kauf auch unter dem anderen Namen eines Pferdes schon geraume Zeit vorher angesprochen. Auch da haben wir entsprechende Nachweise vorgelegt. Ich hatte teilweise Kontoauszüge auch dann meiner Mandantin, wo sogar 6-stellige Summen eingegangen waren, also ganz enorme Beträge. Tja, da muss man auch sagen, das habe ich auch meiner Mandantin gesagt, ganz ehrlich, wenn man so viel Kohle bekommt von irgendwelchen Sugar Daddies, dann kann ich es auch nicht begreifen, dass man da so nachlässig mit umgeht. Und das muss ich ihr auch, habe ich ihr auch zum Vorwurf gemacht, das hat sie da schleifen lassen. Hätte sie mich frühzeitig eingeschaltet, als da die Schreiben dieses Verbandes kamen, man hätte da sicherlich eine ganz vernünftige Lösung gefunden. Mein Eindruck war, das darf ich im Nachgang so sagen, dass meine Mandantin gerne mal das ein oder andere Spiel treibt. Nicht nur im Rahmen dieser Verhältnisse mit den Sugar Daddies, sondern auch hier dann es mal ein bisschen auf die Spitze treiben
wollte. Grenzen austestet.
Grenzen austestet. Mhm. Wie weit kann ich gehen? Wie weit kann mich der Benecken noch rausholen? So nach dem Motto. Mhm. Es war schon so ein bisschen in diese Richtung, und das muss man ihr sagen. Ihr Spiel, wenn es denn ein solches war, ist tatsächlich aufgegangen. Mhm. Tatsächlich ist sie dann mit dem Freispruch natürlich absolut unbeschadet rausgekommen. Die gesetzlichen Gebühren, also die sogenannten Pflichtverteidigergebühren, haben wir noch erstattet bekommen. Natürlich fahre ich für diese Gebühren nicht nach Pferden an der Aller, sondern hatte mit ihr eine gesonderte Honorarvereinbarung. Auch da hat dann einer der Sugar Daddies mir mein Honorar überwiesen. Und tja, so ist das Ganze dann gelaufen. Also für mich ein besonderer Fall, der eigentlich zeigt, wie bunt es im Strafrecht ist, und für mich ja auch immer so spannend, nicht nur in diese absoluten Abgründe des Bösen zu schauen, sondern auch in diese skurrilen Welten. Mhm. Ich möchte jetzt da nicht ins Detail gehen, aber was meine Mandantin mir dann auch über die Verhältnisse mit ihren Sugar Daddies erzählt hat, was es da so alles an Vorlieben gibt und an Absprachen untereinander, das ist sowas an bunt und skurril, dass
nochmal eine eigene Welt.
Ist wirklich eine Welt für sich, die jeden Tag da draußen stattfindet, die teilweise über eigene Portale, Sugar Daddy Info, keine Ahnung, was es da alles gibt. So hat sie es mir erklärt, da hatte sie wohl auch ursprünglich mal angefangen mit so einer Annonce, die sie da, glaube ich, nicht selbst aufgegeben hatte, sondern sie hatte auf die Annonce eines Sugar Daddies reagiert, der eine junge Frau suchte, und ja, so ist sie dann wohl in diese Szene reingekommen und hat natürlich dann auch über solche, ja, wohl Reitveranstaltungen etc. eine entsprechend besonders solvente Klientel kennengelernt und ja, lebt davon bis heute nach meinem Kenntnisstand sehr, sehr gut.
Spannende Geschichte auf jeden Fall, und egal ob kurios oder doch eher klassisch, auf deinem Schreibtisch stapeln sich auch weiter die Akten. Nimm uns mal mit und verrate uns, was aktuell oben aufliegt.
Zurzeit habe ich einen besonders spannenden Fall, an dem ich jetzt schon einige Wochen dran bin. Und zwar spricht ja die Medienlandschaft in großen Teilen zurzeit, wenn es um True Crime geht, am liebsten über die sogenannte Mokromafia. Mhm. Und es gab ein Geschehen, das kursierte dann auch im Netz, insbesondere auch viele Medien haben es wiedergegeben, ein Video, wo natürlich Personen gepixelt waren. Da war wohl eine Person, eine männliche Person, eine weibliche Person in einem Kölner Keller gefangen und diese beiden sind dort malträtiert worden. Insbesondere der Herr ist wohl regelrecht gefoltert worden, so wurde es dargestellt, weil angeblich 300 Kilo Marihuana entwendet worden sein sollen und dieser Herr sollte wohl der Täter sein. So wird es jedenfalls in den Medien wiedergegeben. Ich möchte jetzt nicht sagen, welche Kenntnisse ich da zu dem Fall habe, sondern das ist so das, was da vorgeworfen wird. Und ja, weil dieses Video kursierte, ist der Fall halt eben auch sehr, sehr bekannt. Und das ist natürlich schon eine außergewöhnliche Geschichte. Es gibt viele Beschuldigte. Eine Kölner Kollegin, die ich gut kenne, die Panthea Farazadi, hat auch einen der Beschuldigten. Und da arbeiten wir jetzt gerade die Strategie aus, was natürlich schon ein besonderer Fall ist, muss man sagen.
Auf jeden Fall.
Wenn du da auch wieder siehst, welche Vermögenswerte da kursieren, ich meine 300 Kilo Marihuana, scheint da nichts Besonderes gewesen zu sein, wenn du dir den Verkaufspreis dann anguckst, ne, von mehreren Millionen Euro, die dann da einfach mal eben so abhanden kommen und auch die Mentalität, das muss man sagen, das ist ja ein Phänomen, das mir ein holländischer Großmandant schon vor etlichen Jahren gesagt hat, die ist heute eine ganz andere als vor 20, 30 Jahren. Er hat immer zu mir gesagt, früher hat man in Holland, wenn es Probleme gab in der Szene, hat man miteinander gesprochen und das geklärt und heute wird gleich geschossen.
Ja, da werden also dann, wirklich Mafia-Verhältnisse.
Ja, genau. Das ist natürlich schon eine krasse Geschichte und auch natürlich wieder eine sehr, sehr spannende Welt, in die ich da jetzt gerade reingucken kann und man muss mal schauen, inwiefern meinem Mandanten da ein Schuldvorwurf gemacht werden kann. Da ermittelt jetzt gerade die Staatsanwaltschaft in Köln. Das ist eine der Akten, die gerade ganz oben auf meinem Schreibtisch liegt.
Ich bin gespannt, ob du uns dann mal in diese Akten auch irgendwann mit reinnehmen kannst, hier bei uns im Podcast. Ja, und mal schauen, in welche Richtung es bei Advokaten des Bösen in 14 Tagen geht. Dann ist Hans Reinhardt wieder dran. Uns findet ihr auf allen gängigen Podcast-Plattformen und ihr könnt uns dort abonnieren und folgen, um keine Folge zu verpassen. Ganz besonders freuen wir uns übrigens über eure Bewertungen und Kommentare. Gebt uns da also sehr gerne Feedback. Bis zur nächsten Akte und an dich, Burkhard. Tschüss und bis bald.
Vielen Dank, Simone. Es hat wieder sehr viel Spaß gemacht und an euch gerne bis zum nächsten Mal.